Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 11. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Das Programm Unsere Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Urnun, Nono Nursia, Setio Rini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit Nachrichten. Hören Sie zuerst die Schlagzeilen. Malaysische Vizepremierministerin lädt Indonesien dazu ein, für Palmöl nachhaltig zu werben. Der Vizepräsident ermahnt die Wichtigkeit eines finanziellen Schutzinstruments zur Bewältigung der Katastrophenschäden. Vizepräsident fördert das Finanzierung und Versicherungsmanagement durch Katastrophen. Die BI soll eine Interventionsmaßnahme gegenüber dem Druck der internationalen Wechselkurse ergreifen. Indonesien errang 6 Goldmedaillen im Schachspiel bei den Asien Paragames 2018. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo und die malaysische Vizepremierministerin Wan Azizah Wan Ismail haben sich am 9. Oktober 2018 im Präsidentenpalast Bogor, Westjava getroffen, um die Werbung für den nachhaltigen Palmölhandel zu erörtern. Bei diesem Treffen wurde Joko Widodo von der Außenministerin Retno Marsudi begleitet. Retno Marsudi sagte, dass die malaysische Regierung Indonesien dazu einladen, bei der Werbung für die Palmölindustrie mit dem Rat der Palmproduzierenden Länder CPOPC zu kooperieren. Dies dient dazu, die Palmölabsatzprobleme beider Länder als größte Palmölproduzenten zu verhindern. Laut Retno Marsudi habe auch der malaysische Premierminister Mahathir Mohamad kürzlich bei seinem Besuch in Bogor in die indonesische Regierung eingeladen, die negative Kampagne der EU gegen Palmöl zu kämpfen. Die Angaben der EU, dass die Ölpalmenplantagen eine Umweltschädigung hervorrufen würden, könne den Export dieser Produkte aus Indonesien und Malaysia verhindern. Retno Marsudi fuhr fort, dass Wan Azizah beim Treffen mit Joko Widodo auch über die Terrorismusbekämpfung durch den Informationsaustausch der Geheimdienste diskutiert habe. Wan Azizah verspricht zudem wegen der erfolgten Entführung von 2 Indonesiern in einem malaysischen Fischkutter in Sabah die Sicherung in den Gewässern ihres Landes zu stärken. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla betont die Wichtigkeit einer Vorsorge zum Schutz des Vermögens, wenn Indonesien Naturkatastrophen erlebt, ohne dass man die Belastung des Staats ertrat und der Auslandshilfe dazu vergrößern muss. Das sagte Yusuf Kalla am 10. Oktober 2018 in Nusa Dua, Bali, als er eine Rede beim hochrangigen Dialog zur Finanzierung und Versicherung von Katastrophenrisiken in Indonesien hielt. Er fuhr fort, Indonesien erlebe oft Naturkatastrophen wie zum Beispiel Vulkanausbrüche, Erdrutsche, Erdbeben und Tsunamis, da seine Inseln, die auf Feuerringgebiet liegen. Diese geografische Lage fordere Indonesien heraus, einen großen Fonds aus dem Staatsetat dazu herauszugeben oder eine Auslandshilfe zur Beschleunigung der Rehabilitierung zu bekommen. Daher müsse man die Lösung in Form einer Versicherung für das Naturkatastrophenrisiko formulieren, um den Wiederaufbau des Staatsvermögens zu beschleunigen und das Leben der betroffenen Menschen zu verbessern. Mit dieser Katastrophenrisikenversicherung könne die Milderung der Naturkatastrophen schneller und der Wiederaufbau optimaler verlaufen. Indonesien ist ein katastrophengefährdetes Land. Diese Katastrophen könnten Todesopfer und Materialverluste durch die Zerstörung einiger Infrastrukturen wie Straßen und Gebäude verursachen. Im Rahmen des Forums zur Finanzierung und Versicherung der Katastrophenrisiken mit dem Thema Nationale Strategie zur Verbesserung der Haushaltslage gegen die Eröffnung der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank 2018, sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am 10. Oktober 2018 in Nusa Dua, Bali. Indonesien müsse ein Versicherungs- und Finanzierungsmanagement haben, um den sich verschiedenen ereigneten Katastrophen entgegenzutreten. Vor den Delegierten dieses Treffens erklärte Yusuf Kalla weiter, verschiedene Katastrophen in Indonesien vom Tsunami in Aceh, das Erdbeben Lombok bis zum Tsunami in Palu und Donggala in Zentral-Sulawesi hätten große Materialverluste hervorgerufen. Die Kosten zum Wiederaufbau der Auswirkungen dieser Katastrophen könnten nicht nur von dem Staatsetat übernommen werden. Beispielsweise sei der Wiederaufbau nach dem Tsunami in Aceh von IWF und den Vereinigten Staaten unterstützt worden. Daher hoffte Yusuf Kalla, dass Indonesien das Versicherungs- und Finanzierungsmanagement haben solle, damit Indonesien von der Auslandshilfe nicht abhängig sei.
Selama ini aset-aset negara itu dibuat tanpa suatu perlindungan risiko fiskal akibat bencana. Kalau jembatan rusak ya rusak diganti lagi dengan bencana. Kalau gedung rusak, gedung pemerintah rusak ya sudah ganti saja.
Momentan wurde das Vermögen des Staates ohne fiskalischen Risikoschutz errichtet. Wenn die Brücke beschädigt ist, wird sie nach der Katastrophe wieder gebaut. Wenn das Regierungsgebäude beschädigt ist, wird es auch ausgebaut. Wir erwarten nicht, dass alles die Belastung des Staatsetats wird. Natürlich wollen wir nicht von der Auslandshilfe immer abhängig sein. Wie kann man Staatsvermögen versichern? Bisher gibt es noch keine Regel, wie das Staatsvermögen versichert wird. Vizepräsident Yusuf Kalla lud die Teilnehmerländer der jährlichen Treffen des IWFs und der Weltbank 2018 ein, das Finanzierungs- und Versicherungsmanagement zu haben, um den Auswirkungen der Katastrophen entgegenzutreten. Dies dient dazu, die Belastung des Staatsetats zu vermindern. Laut ihm seien die Straßeninfrastruktur und Regierungsgebäude und die Gesellschaften sehr notwendige Vermögenswerte, die vor Naturkatastrophen versichert werden sollten, die nicht vorhersehbar seien, wann und wo es passiert seien. Der Berater für Finanz- und Wirtschaftsdirektor der Abteilung für Währung und Kapitalmarkt des Internationalen Währungsfonds IWF, Tobias Adrian, gibt zu, dass der internationale Wechselkurs und die indonesische Rupiah aufgrund der Stärkung des US-Dollars unter Druck steht. Deshalb solle die indonesische Regierung durch die Öffnung breiterer ausländischer Investitionsmöglichkeiten eine Tour nach Indonesien öffnen. Außerdem könne die indonesische Zentralbank ebenfalls eine Interventionsmaßnahme ergreifen, um sicherzustellen, dass die Liquidität stabil bleibt. Das sagte Tobias Adrian am 9. Oktober 2018 beim jährlichen Treffen des IWFs und der Weltbank in den Pasar Bali. Tobias Adrian zufolge gab es eine Meldung der globalen Finanzstabilität GFSR im Oktober 2018, dass die globalen kurzfristigen Risiken sich erhöht hätten. Dies widerspiegele den gesteigerten Druck in den Entwicklungsländern und die Steigerung der Handelsspannungen. Er meint, trotz dieser moderaten Risiken könnten sie sich signifikant erhöhen. Das indonesische Nationalteam hat 6 Goldmedaillen im Schachspiel in Kategorie der Standard-Schachs bei den Asien-Paragames 2018 in Jakarta errungen. Diese Goldmedaillen wurden am Mittwoch, den 10. Oktober 2018, im Sportstadion Cempaka Putih in Jakarta überreicht. In dieser Schachkategorie konnte Indonesien auch 3 Silbermedaillen und 2 Bronzemedaillen erringen. Die 6 Goldmedaillen wurden von der Klasse 6B11 oder total blind im Herren-Insel-Einzel im Namen von Hendy Wirawan und im Damen-Einzel im Namen von Debi Arista und in der Klasse PI oder im körperlichen Behinderten Damen-Einzel von Simanja Nasib Farta errungen. Die anderen Goldmedaillen wurden in den Klassen 10B1 im Herren-Einzel, Wau 1B1 im Damen-Einzel und P1 im Herren-Einzel gerungen. Die Silbermedaillen wurden Tati Karhati in den Klasse 6B1 im Damen-Einzel und Maxum Firdaus in der Klasse PI im Herren-Einzel und der Klassen PI im Herren-Doppel gewonnen. Das Erdbeben mit der Stärke 6,4 auf der Richterskala hat am Donnerstag, den 11. Oktober 2018, westindonesische Zeit, die Gebiete Ostjava und Bali erschüttert. Die Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik gab bekannt, das Epizentrum des Erdbebens liege im Meer, etwa 55 Kilometer östlich der Stadt Situbondo im Bezirk Situbondo in der Provinz Ostjava in der Tiefe von 12 Kilometern. Dieses Erdbeben verursacht keinen Tsunami. Der Leiter des Zentrums für Daten- und Informationsabteilung der Nationalbehörde zur Milderung der Katastrophen BNPB, Sutopo Purwonugroho, sagte am Donnerstag, den 11. Oktober 2018 in Jakarta, gab bekannt, dass momentan mindestens 3 Menschen durch dieses Erdbeben ums Leben gekommen seien und einige Häuser zerstört seien. Das schwerste Gebiet ist der kleine Bezirk Gayam im Bezirk Sumeneb, Ostjava. Die BNPB-Kommandostelle überwache weiterhin die Entwicklung und die Milderung der Auswirkungen dieses Erdbebens. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.376,30 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.244,91 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.076 Rupiah. Und nun zum Wetter. In Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute der Erfolg der ASEAN Paragames 2018 zum Thema. Der Enthusiasmus und der Erfolg der ASEAN Spiele 2018 in Jakarta und Palembang sind die Inspiration für das indonesische Kontingent bei den 2018 ASEAN Paragames. Der Erfolg, viele Medaillen und stolze Erfolge zu gewinnen, kann verwirklicht werden. Der Geist von behinderten Athleten unterscheidet sich nicht sehr von anderen normalen Athleten. Sie wollen auch ihre besten Leistungen zeigen. Als Präsident Joko Widodo am Anfang Oktober 2018 im Staatspalast das Kontingent der asiatischen Athleten erhielt, hoffte er, dass sich der Erfolg Indonesiens bei den ASEAN-Spielen 2018 auf die asiatischen Paraspiele ausweiten könnte. Es stellt sich heraus, dass das, was erwartet wird, realisiert werden kann. Beim Anblick des Gewichtheberspiels zeigte sich Präsident Joko Widodo optimistisch, dass das Ziel von 16 Goldmedaillen übertroffen wurde und die Top 8, die angefordert wurden, ebenfalls umgesetzt werden. Aus diesem Grund sagt er, dass im Streben nach besseren Leistungen das Auftreten von indonesischen Athleten in Übersee in Betracht gezogen werden muss. Unterdessen sagte der Minister für Jugend und Sport, Imam Nahrawi, dass, obwohl das Ziel erreicht wurde, er immer noch nicht zufrieden ist. Er hofft, dass die Erfolge der indonesischen Behindertensportler bei den 2018 ASEAN Paragames von der Gemeinschaft geschätzt werden können und niemand die Menschen mit Behinderungen unterschätzt. Der Leiter des Indonesian Kontingent bei ASEAN Paragames, Armin Shah, hofft, dass das zusätzliche Erreichen der Goldmedaille für das indonesische Kontingent fortgesetzt wird. Da viele indonesische Athleten in die Medaillenrunde eintreten. Er fügte hinzu, dass der Erfolg indonesischer Athleten nicht nur von der Größe des Athleten und der Fähigkeiten des Trainers abhängt, sondern auch von der Existenz eines Psychologie-Teams, das Mentalität und den Enthusiasmus bei den 2018 ASEAN Paragames beibehält. Wenn man über den Erfolg in einem Wettbewerb zu einem anderen Wettbewerb nachdenkt, braucht man einen mentalen und starken Geist in einem Spiel. Darüber hinaus ist die Anwesenheit von Therapeuten und Psychologen für Sportler wichtig. Dies wurde durch die Aussage des Leiters des indonesischen Kontingents bewiesen, dass die Beteiligung eines Psychologen an Athleten direkt proportional zu den Erfolgen sei. Darüber hinaus ist ein Therapeut in einem Kontingent auch wichtig, sodass Athleten mit ihrer körperlichen Verfassung vertraut sind, um das Spiel zu konfrontieren. Ungeachtet dessen, war eine wichtige Rolle spielt, ist der Erfolg der ASEAN Games 2018 und der ASEAN Paragames 2018 zu einer separaten Notiz für das indonesische Volk geworden. Die indonesische Goldene Generation im Jahr 2045 willkommen zu heißen.
sawait komentar.
Historia sa Fakten, presentaran via in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 11. Oktober 1968, dem Abschuss der Apollo 7. Apollo 7 ist der erste bemannte Raumflug im Rahmen des Apollo-Programms nach der Brandkatastrophe der Apollo 1. Die Mission ist eine 11-tägige Mission, die die Erde umkreist, sowie der erste bemannte Start der Startrakete Saturn IB und die erste Weltraummission mit 3 Personen aus den Vereinigten Staaten. Sie waren Marinekapitän Walter M. Shearer Jr., Major der Luftstreitkräfte Don F. Eisel und Pilot Walter Cunningham. Diese Mission wurde am 11. Oktober 1968 von Cape Canaveral in Florida, den Vereinigten Staaten der USA gestartet und am 22. Oktober 1968 wieder gelandet. Apollo 7 umkreiste 10 Tage, 20 Stunden, 9 Minuten und 3 Sekunden im Erdumlaufbahn für 163 Mal. Wir kommen zum 11. Oktober 1976, der Festnahme der 4 R-Bande in China. 4 radikale Persönlichkeiten, von denen eine Witwe des Gründers der Volksrepublik China, Mao Zedong, Jianqing, auch bekannt als Madame Mao, wurde am 11. Oktober 1976 verhaftet. Die Verhaftung der 4 Personen, bekannt als 4 R-Bande, war auf Befehl des neuen Führers der chinesischen Kommunistischen Partei, Hua Guofeng. Neben Jian wurde Wang Hongwen, Yao Wenyuan und Zhang Hunxiao festgenommen. Die 4 waren Menschen in der Ära des chinesischen Leiters Mao Zedong und Anhänger der Bewegung der Kulturrevolution, die Intellektuellen und Opponenten illegal festnahmen und ermordeten. Die in China als bürgerlich und pro-imperialistisch galten, aber unter der Führung von Hua Guofeng und Deng Xiaoping wollte China nicht in die Ära der Kulturrevolution in der 1960er Jahren zurückkehren, die viele Leben und Elend forderte. So entschied der neue Führer der Kommunistischen Partei Chinas, die 4 R-Bande sofort festzunehmen. Am 11. Oktober 1976, nur einen Monat nach Maos Tod, wurde Jianqing mit den anderen Mitgliedern der sogenannten 4 R-Bande verhaftet und 1981 zur bedingten Todesstrafe mit Aussetzung zur Bewährung verurteilt. Das Urteil wurde 2 Jahre später in lebenslange Haft umgewandelt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 11. Oktober 2012, dem Internationalen Mädchentag. Die Idee zu diesem Tag entstand 2003 als Teil der Kampagne Because I am a Girl des Vereinsplan International Deutschland IEV. Im September 2008 wurde der erste noch inoffizielle Internationale Mädchentag ausgerufen. 2009 forderten die Landesorganisationen von Plan International die UNO auf, den Tag offiziell als weltweiten Aktionstag zu unterstützen. Am 19. Dezember 2011 griff die UNO die Idee mit der Resolution Nummer 66/170 auf. Der Internationale Mädchentag verfolgt das Ziel, auf die schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern der Welt aufmerksam zu machen. Durch begleitende Kampagnen sollten Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation gezeigt werden. Forderungen sind unter anderem gezielte Förderung von Mädchen und jungen Frauen durch Bildung, Bekämpfung der Zwangsehe, Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen, konsequente Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen, keine Toleranz für Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen im Namen von Tradition oder Kultur. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema, das IWFW betreffen auf Bali, erortet auch den Schutz der Korallenriffe, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, zum Beginn des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbanksgruppe WBG 2018 auf Bali haben die leitenden Beamten des Internationalen Währungsfonds IWF gemeinsam mit den indonesischen Ministern des Arbeitskabinetts die Aktion einer Besamung an den Korallenriffen am Sonntag, den 7. Oktober 2018 in Nusa Dua, Bali durchgeführt. Die IWF-Geschäftsführerin Christine Lagarde, die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati, der koordinierende Minister für Maritimen Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan und der Gouverneur der Zentralbank Bank Indonesia BI, Ferry Warjio, waren dabei anwesend. Die Finanzministerin Sri Mulyani hat versprochen, die Umweltfrage bei diesem jährlichen Treffen zu erörtern. Sie teilte mit, dass nicht nur die Wirtschaftsfragen, sondern auch die Umweltfragen einer der Tagesordnungspunkte beim IWFWBG-Treffen auf Bali werden sollen. Vor der Presse sagte Sri Mulyani dazu, 60% der Korallenriffe vor gesamten Korallenriffen der Welt befinden sich in Indonesien. Die größten Korallenriffe seien in Indonesien vorhanden. Alle Kreise müssen nun eine Schutzform für Korallenriffe überlegen. Der Grund dafür sei, dass die Korallenriffe nicht nur Indonesien, sondern auch der Welt gehören. Die Korallenriffe müssen gemeinsam für kommende Generationen geschützt werden, fuhr Sri Mulyani fort. Des Weiteren sagte der koordinierende Minister für Maritimen Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan, dass die Aktion der Besamung an der Korallenriffen die Verpflichtung der indonesischen Regierung gezeigt habe, die Umwelt vor allem im Meer zu erhalten. Das Gebiet von Nusa Dua auf Bali sei ein Teil des Korallendreiecks. Die Korallenriffe seien nicht nur ein Wohnort für Meeresbiota, sondern auch eine große Proteinquelle. Bei dieser Gelegenheit sagte die IWF-Geschäftsführerin Christine Lagarde, dass dies die zweite Chance für sie sei, an der Aktion zum Umweltschutz gemeinsam mit dem Minister Luhut Panjaitan teilzunehmen. Vorher hat Lagarde an der Aktion zum Säubern der Flüsse vom Müll, vor allem vom Plastikmüll, teilgenommen. Lagarde erklärte, dass der Internationalen Währungsfonds IWF die Rücksicht auf den Umweltschutz sehr nehme. Daher hat der IWF einige Programme durchgeführt. Es handelt sich dabei die Forschungen und die Herausgabe eines Berichtes darüber, welche Teile der Erde am stärksten und am schlimmsten von Klimawandel betroffen seien. Darüber hinaus hat der IWF auch sich auf Finanzierungsschema zur Versicherung an Umwelterhaltung vorbereitet. Lagarde zufolge zeige die Besamung an den Korallenriffen die Rücksicht auf Umwelt- und Klimawandel. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, die Altstadt Ambenan in Kota Tua Ambenan näher kennenzulernen. Außer auf der Kurswelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/jemenhoren. Liebe Zuhörer, neben Bali ist die Insel Lombok eines der favorisierten Ziele der Touristen, die Indonesien besuchen. Die Schönheit dieser Insel lockt lokale und ausländische Touristen an. Sie genießen die schönen Strände. Doch neben diesen hat Lombok auch als Sehenswürdigkeit die Altstadt Kota Tua Ambenan. In diesem Gebiet wohnen Gesellschaften Malaysier, Arabischer und Chinesischer Abstammung. Kota Tua Ambenan ist eine der Städte, die von der Regierung im Netz der Indonesian Altstädte CKPI aufgelistet ist. Es gibt dort 43 indonesische Altstädte. Es gibt dort 43 indonesische Altstädte zu finden. Die Stadt Ambenan wurde von den Niederlanden gebaut, um das Königreich auf der Insel Palu abzusichern. Ambenan kommt aus dem Wort Amben, auf der Sasak-Sprache bedeutet die Zwischenstation. Dieser Name beschreibt sehr präzise, dass Ambenan eine Hafenstadt, an der in jener Zeit viele Volksstämme vorbeikamen war. Die Altstadt von Ambenan lag an der ersten Handelsroute von Mataram und war schon seit langem ein weit entwickeltes Wirtschaftszentrum. Es gibt dort auch jetzt viele Läden und traditionelle Märkte, die verschiedene Waren, wie unter anderem elektronische Waren und Nahrungsmittel verkaufen. Bisher wohnen verschiedene Volksstämme in der Stadt Ambenan. Dies kann man an der großen Zahl der Wohnsiedlungen in dieser Stadt, die den Namen ihres Herkunftsortes verwenden, sehen. Es gibt die Gemeinde China, Arabien, Bugis, die Malaysia, Java, Bali und Banjar. Es ist einfach, die Altstadt von Ambenan zu erreichen. Man kommt in 15 Minuten mit dem Landestransport aus der Stadt Mataram, der Hauptstadt der Provinz West Nusa Tenggara, dorthin. In Ambenan können Sie antike und artistische Gebäude mit verschiedenen Farben als Überbleibsel der lokalen Gemeinschaften sehen. Fast alle Gebäude in dieser Stadt sind alte Gebäude und Überbleibsel der Niederländer von 1800. Nicht viele Einwohner bauten diese Gebäude aus. Sie färbten nur diese Gebäude, damit sie nicht langweilig wirken. di stat ambenan ciu besen kanan si mit der ci domo ai nationalen pet kutse der gesellschaften der insel Lombok herfahren. Liebe Zuhörer, die Altstadt wird normalerweise am Morgen und Abend von vielen Menschen besucht. Denn sie wollen die Sonne während des Tages vermeiden und den Sonnenuntergang erleben. An diesem Strand können sie ein Kaffee, Buden und Restaurants, die am Abend eröffnet werden, besuchen. In Ambenan finden sie nicht nur verschiedene alte Gebäude, sondern auch verschiedene Werkstätten, wie die Perlenindustrie, Messingwerkstätten, ein Handwerkszentrum namens Zukli Industrie mit Haushaltgeräten aus Holz. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Altstadt Ambenan in Kota Tua Ambenan. Auf Wiederhören.
Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesia. Distim Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache, als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Heute werden wir eine der vorhandenen Sprachen in der Provinz Sulawesi, und zwar Moro Nene, vorstellen. Liebe Zuhörer, Moro Nene oder Moru Nene ist eine Sprache, die von der Gesellschaft im Bezirk Bombana auf der Insel Kabanea in der Provinz Sulawesi gesprochen wird. Der Volksstamm von Moro Nene, der zu Proto-Malayan, das heißt zu den alten Malayen, Old Malay, gehört, wohnte schon seit Hunderten von Jahren im Gebiet von Bombana, Sulawesi. Aber im 18. Jahrhundert wurde er vom Tolaki-Volksstamm, der nach Sulawesi kam, vertrieben. Das Wort Moronen stammt aus zwei Wörtern, und zwar Moro und Nene. Das Wort Moro bedeutet Ende und Nene bedeutet Resam Baum. So bedeutet das Wort Moroneni Resam Baumbewohner. Das liegt daran, dass viele dieser Bäume auf der Insel Kabanea, wo der Stamm der Moroneni lebte, anzutreffen waren. Liebe Zuhörer, di Moro Nenish Praha Hatrai dialekten, namely den Wumbu Bangka dialek, den Lora dialek unden Rahantari dialek. Jeder Moro Nene dialek wird in den Namen tragenden Dörfern gesprochen. Der Wumbu Bangka dialek im Wumbu Bangka Dorf, der Lora dialek im Lora Dorf und der Rahantari dialek im Rahantari Dorf. Nach der Dialektometrischen Studie der Behörde für Sprachbildung und Sprachentwicklung im indonesischen Ministerium für Bildung und Kultur beträgt die Unterschiedsrate zwischen den drei Moro Nene Dialekten 51-63%. Der Prozentsatz in der Unterschiedlichkeit der Moro Nene Sprache mit anderen in der Provinz Sulawesi beträgt 81-90%. Di website Des Weltsprach Katalogs ethnologu.com kategorisiert di Moro Nene Sprache as eine mit bedrohtem Status. Nach verschiedenen Forschungen, die von Akademikern in einigen Universitäten in Indonesien durchgeführt worden sind, ist die Moro Nene Sprache in den nächsten 15 bis 25 Jahren vom Aussterben bedroht. Darüber hinaus ist die mündliche Literatur von Moro Nene, wie zum Beispiel Kada, eine heroische Poesie, Ohoi, Gedichte, Jurgas Begrüßung, Tumburi, O, Märchen und Ka Oliwi, Geschichten der Vorfahren auf vom Aussterben bedroht. Natürlich werden auch die edlen Werte und die Geschichte des Moro Nene Volksstammes, die in der mündlichen Literatur von Moro Nene vorhanden sind, verschwinden. Trotzdem wird die Moro Nene Sprache noch stark in den Dörfern auf der Insel Kabanea gesprochen. Da man sowohl Moro Nene als auch Indonesisch in den Dörfern spricht, ist die Gesellschaft von fast allen Altersgruppen in der Lage, die Moro Nene Sprache aktiv zu verwenden. In den Kirchen auf der Insel Kabanea werden die Gottesdienste in der Moro Nene Sprache geführt. Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispielwörter in der Moro Nene Sprache. Meante, auf Deutsch Mittag. Malo, Abend. Mongka, Essen. Mondowu, Trinken. Mebaho, Dusen. Di Stim Indonesia in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesia. Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Indonesians, Hesi willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die nostalgische Lieder präsentieren. Diese Lieder werden von der indonesischen Sängerin Betaria Sonata gesungen. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Semua bisa bilang oder alle können sagen. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, das war Semua bisa bilang, das von Betaria Sonata gesungen wurde. Die Sängerin, die den vollen Namen Sri Betaria Sonata hat, begann ihre Karriere als Sängerin in den 1980er Jahren. Ihr erstes Album hat den Titel Kau tercipta untukku oder Du hast für mich geschaffen, das im Jahr 1981 veröffentlicht wurde. Das Hitlied in diesem Album hat den Titel Kau tercipta untukku. Wegen dieses Lied war Betaria Sonata in der indonesischen Musikwelt bekannter. Das Lied Kau tercipta untukku erzählt über jemanden, der sich fühlt, dass er und seine Liebling ein Ehepaar seien, das vom Gott geschaffen wird, um immer zusammen zu sein. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied Kau tercipta untukku. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein Lied von Beataria Sonata mit dem Titel Kau tercipta untukku. Nun präsentieren wir Ihnen das folgende Lied mit dem Titel Terlambat sudah oder Es ist zu spät. Dieses Lied wurde früher von der Gruppe Pampers im Jahr 1972 populiert. Es erzählt über jemanden, der sich bewusst ist, dass seine Ex-Liebling für ihn passend sei. Es ist aber schade, dass es zu spät für ihn sei, um zurückzukommen, weil sie schon einen Ehemann hat. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied von Beataria Sonata mit dem Titel Terlambat sudah. Viel Spaß dabei.
Terlambat sudah kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan apapun padaku, kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku setelah kau siksa diri.
Di Sendung der Stimme Indonesians können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI-Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI-Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.